NDR Info. Themen des Tages.
Tag 2 nach der Bundestagswahl in Berlin versammeln sich alte und neue Abgeordnete. Auch die Unionsfraktion kommt zusammen. Und plötzlich ist da ein Thema: die Schuldenbremse. Auch die Union fühlt sich jetzt unsanft von ihr gebremst beim Erhöhen der Verteidigungsausgaben, wie ein europäischer Staat nach dem anderen das gerade beschließt. Willkommen zu den NDR-Info-Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Ja, und dann drückt die Union auch noch aufs Tempo bei der Regierungsbildung. Merz und Söder unisono. Darüber habe ich mit Torben Ostermann im Hauptstadtstudio gesprochen. Schauen wir zuerst auf und in die SPD-Fraktion. Herrscht dort Erleichterung, dass man wieder zum Regieren gebraucht wird und weiter gestalten kann? Oder fällt das Zugehen auf Friedrich Merz erkennbar schwer?
Ich würde sagen, beides und noch viel mehr. Ich war heute bei der Fraktionssitzung der SPD, zumindest am Anfang darf man da als Journalist noch kurz drinbleiben. Und da war natürlich viel, ja, schon auch Trauer bei denen, die jetzt nicht mehr reingewählt wurden. Das ist ja eine ganze Menge. Die Fraktion wird deutlich kleiner. Natürlich auch ein paar fröhliche Gesichter von Leuten, die jetzt neu dazukommen. Es gab Würstchen, es gab was zu trinken und natürlich sind sich alle sehr bewusst, dass es die SPD jetzt braucht. Es gibt ja eigentlich keine andere Option. Und gleichzeitig ist die SPD auch mit sich selbst beschäftigt. Das muss man der Partei wahrscheinlich auch ein Stück weit zugestehen. Die haben so viel verloren. Es hat so schlecht funktioniert, was sie sich da überlegt haben. Und auch darüber wurde heute gesprochen.
Bei den Grünen gibt es wenig Posten zu verteilen. Zwei Fraktionsvorsitzende, wahrscheinlich einen Bundestagsvizepräsidenten, aber da kommen ja dann auch noch Frauen und Männer aus der amtierenden Regierung zurück in die Fraktionsarbeit. Hat man sich da schon sortiert?
Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also Robert Habeck, da gibt es ja zumindest Hinweise darauf, dass er möglicherweise sein Bundestagsmandat gar nicht antritt. Den müsste man also nicht mehr versorgen. Aber es gibt eine noch amtierende Außenministerin, Annalena Baerbock. Da gibt es Gerüchte, dass sie möglicherweise eine von zwei Fraktionsvorsitzenden wird. Und dann gibt es ein paar andere Fälle, so zum Beispiel Cem Özdemir, jetzt noch Minister, der ja aber nach Baden-Württemberg gehen müsste. Also das kommt vielleicht der Grünführung auch ganz gut zu Pass, dass sie sich auch um den nicht mehr kümmern müssen.
Die AfD kann vor Kraft kaum laufen, braucht sicher einen größeren Saal im Reichstag. Aber heute hatte sie sogar Platz für Leute, die bisher vor der Tür blieben oder sogar mit Auftrittsverboten belegt wurden.
Ja, das ist ganz interessant. Da wird jetzt im Grunde gesagt von Seiten der AfD, das ist eben Demokratie, die sind reingewählt worden. Aber wir reden da eben über Leute wie zum Beispiel Maximilian Krah oder den Abgeordneten Helferich. Maximilian Krah, wir erinnern uns, ist durch ziemlich unsägliche, könnte man wahrscheinlich sagen, Äußerungen schwer in Kritik geraten, hat im Grunde SS-Verbrechen relativiert und hat dann eben dieses Auftrittsverbot im Europawahlkampf bekommen, obwohl er Spitzenkandidat war. Matthias Helferich, der sich selbst mal als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat, auch der ist jetzt Teil dieser neuen AfD-Fraktion und die sind auch alle ohne große Kritik jetzt eben Teil geworden.
Tom Ostermann, jetzt schauen wir hier in den Themen des Tages ausführlich auf das Thema Verteidigung und Schuldenbremse und die Rolle der Union. Plötzlich fällt da CDU-Größen wie Jens Spahn und Thorsten Frey auf, dass kein Geld in der Kasse ist, mit dem man Donald Trump nachweisen kann, dass Deutschland auch Selbstverteidigung kann. Wird das nun hektisch sondiert, noch ehe die neue Regierung Gestalt annimmt?
Ja, da gab es heute fast schon verbitterte Töne aus der SPD. Da wurde gesagt, Mensch, das ist doch genau das, was wir gesagt haben. Sobald ihr irgendwie die Wahl gewonnen habt, dann fällt euch auf, dass das Geld nicht reicht. Es ist nun aber eben so und deswegen werden gerade verschiedene Dinge diskutiert. Also, dass die Schuldenbremse reformiert wird, so wie sich das ja die SPD gewünscht hat, das wird nicht passieren. Das hat Friedrich Merz faktisch ausgeschlossen heute zumindest, dass das in naher Zukunft passiert. Es gibt aber die Möglichkeit, ein neues Sondervermögen aufzulegen. Auch dafür müsste der alte Bundestag nochmal zusammenkommen. Das könnte man aber im Grundgesetz relativ schnell auch technisch lösen und dann wäre eben zusätzliches Geld da, über diesen Weg eben ein neues Sondervermögen zu schaffen.
Information von Torben Ostermann aus Berlin. Das müssen wir sortieren und uns genauer erklären lassen. Gerade heute kamen also die neu gewählten Parlamentarier Seite an Seite mit den Alten in ihren Fraktionen zusammen. Und das Gefühl ist, jetzt beginnt etwas Neues. Bei der Union sowieso, weil sie jetzt größte Fraktion ist. Aber zugleich laufen Überlegungen, den alten Bundestag noch einmal eine wesentliche Weichenstellung treffen zu lassen. Stichwort Schuldenbremse. Geht das überhaupt?
In Deutschland gibt es keine parlamentslose Zeit, denn nach einer Wahl besteht der bisherige Bundestag weiter bis zur ersten Sitzung des neuen Parlaments. Das ist so im Grundgesetz geregelt, Artikel 39. Der 20. Bundestag kann also weiterhin Gesetze beschließen und er kann Regierungsentscheidungen kontrollieren. Tatsächlich kam es schon vor, dass das Parlament nach einer Wahl noch in alter Zusammensetzung eine wichtige Entscheidung getroffen hat. So kam im Oktober 1998 der alte Bundestag im Bonner Wasserwerk zu einer Sondersitzung zusammen, um über den Bundeswehreinsatz im Kosovo abzustimmen. Angesichts der humanitären Katastrophe war damals Eile geboten. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten seit Bestehen der Bundeswehr. Das Beispiel zeigt, ein alter Bundestag bleibt handlungsfähig. Übrigens, ein neu gewählter Bundestag muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammentreten. Nach der Wahl am Sonntag, also spätestens am 25. März.
Hintergründe von Dietrich Karl Meurer. Und ist das die Überlegung des gefühlt schon neuen Kanzlers, ausgerechnet mithilfe der drei Ampelparteien die von ihm beharrlich befürwortete Schuldenbremse neu zu regeln oder ein Sondervermögen einzusetzen, ehe AfD und Linke das mit durch die Wahl entstandenen Sperrminorität verhindern könnten? Hans-Joachim Viehweger schildert, wie der neuen Koalition vom Staat weg das Geld fehlen könnte, ausgerechnet auch das für die Bundeswehr, die Ukraine und die Sicherheit Europas, für die die USA nicht mehr einstehen wollen.
Ein sperriges Wort geistert durch das politische Berlin. Sperrminorität. Also eine Minderheit im Parlament, die zwar nicht gestalten, aber etwas verhindern kann, wie der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke erläutert.
Es gibt ja nicht nur die AfD, es gibt tatsächlich genauso mit der Linkspartei jetzt einen starken linken Rand, der nicht radikal in dem Sinne ist, wie die Rechten, wie AfD rechtsradikal, aber der trotzdem einer ist, der mit der AfD zusammen verhindern kann, dass mit einer Zweidrittelmehrheit, die wir nicht haben, die anderen Parteien die Schuldenbremse reformieren.
Für eine solche Reform mit dem Ziel höherer Schulden hatten SPD und Grüne in der Zeit der Ampelkoalition geworben, waren dabei aber am Widerstand der FDP gescheitert. Der scheidende Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht aber weiterhin akuten Handlungsbedarf.
Wir haben noch die Möglichkeit, mit dem bestehenden Bundestag, wenn wir sehr schnell sind, finanzielle Hilfen oder Unterstützung durch eine Reform der Schuldenbremse jetzt zu beschließen.
Zusätzliches Geld könnte für die Bundeswehr und für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden, so Habeck, und das eben noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags. Ein Gedanke, den Friedrich Merz nicht grundsätzlich ausschließt, wobei der CDU-Vorsitzende vor allem an das Thema Verteidigung denkt.
Wir wissen alle, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren sehr viel mehr Geld braucht. Wie wir das organisieren, darüber müssen wir sprechen.
Er könne sich dazu auch kurzfristig Gespräche mit SPD, Grünen und FDP vorstellen. Eine Äußerung, die nicht bei jedem in der Union gut ankommt. Schließlich haben sich CDU und CSU bislang sehr zurückhaltend gegenüber einer Aufweichung der Schuldenbremse gezeigt. Anlass für das Umdenken ist die außenpolitische Kehrtwende in den USA, die deutlich höhere Verteidigungsausgaben zur Folge haben könnte, für die aber keine Mittel da sind. Neben einer Reform der Schuldenbremse könnte der Bundestag dafür auch ein neues schuldenfinanziertes Sondervermögen beschließen, formal juristisch sogar noch in alter Zusammensetzung. Aber ist das politisch legitim? Der amtierende Finanzminister Jörg Kukies von der SPD spricht von einem fragwürdigen Signal. Auch CSU-Chef Markus Söder ist skeptisch.
Wir haben das Problem, dass wir aufpassen müssen, die Linke wird sich in jedem Fall verweigern, die AfD auch. Aber andererseits ist es eine Legitimationsfrage, ob nicht ein neuer Bundestag das nur entscheiden darf.
Damit stehen die Parteien der Mitte vor einem Dilemma. Warten und dann abhängig sein von der notwendigen Zustimmung aus den Reihen von AfD und Linkspartei? Oder schnell handeln, obwohl der neue Bundestag schon gewählt ist? SPD-Chef Lars Klingbeil sieht die Verantwortung bei Friedrich Merz.
Wir waren immer klar als SPD, wir wollen eine Reform der Schuldenbremse, wir wollen mehr Investitionen, wir wollen, dass der Staat handlungsfähig ist. Aber nochmal, der Ball liegt jetzt bei Friedrich Merz.
Dass es kurzfristig noch zu einer Reform der Schuldenbremse kommt, halten Abgeordnete über Parteigrenzen hinweg aber für nahezu ausgeschlossen. Bliebe die Frage nach einem neuen Sondervermögen wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Möglicherweise verbunden mit einem Sondervermögen für die staatliche Infrastruktur. Eine Zweidrittelmehrheit im scheidenden Bundestag wäre möglich. Wahrscheinlich aber ist, dass solche weitreichenden Beschlüsse doch erst der neue Bundestag trifft. Die Linke hat schon signalisiert, dass sie bei einer Reform der Schuldenbremse gesprächsbereit sei. Schließlich würde sie die Begrenzung am liebsten ganz abschaffen.
Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Und darüber habe ich mit dem Volkswirtschaftler Jens Südekum gesprochen, Professor an der Universität Düsseldorf. Sehen Sie in der Politik im neuen Bundestag noch Freunde der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form? Und sehen Sie sie unter Ökonomen?
Nein, ich glaube, alle, die halbwegs gerade ausdenken, wissen, dass man eine Reform der Schuldenbremse braucht. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, obwohl das alle wissen, geht es eben nicht mehr so einfach, weil eben Union, SPD und Grüne zusammen, also ich nenne jetzt mal die drei, die demokratische Mitte, nicht mehr die Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben. Es fehlen 6 Stimmen. Das heißt, wir sind in der Situation, dass eigentlich die Mitte die Schuldenbremse gerne reformieren möchte, aber es jetzt nicht mehr so einfach kann.
Ist es der Finanzierungsbedarf für die europäische Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit? Ist das der Anstoß für die Neuorientierung und dann auch Neuregelung? Oder der Investitionsbedarf für öffentliche Infrastruktur? Oder könnte man beides auch verknüpfen, auch um dann vielleicht Mehrheiten zu finden?
Es geht um beides. Also der Investitionsbedarf bei der Infrastruktur, der ist schon seit vielen Jahren beschrieben. Und dafür brauchen wir eine langfristige Lösung und auch eine wachstumsorientierte Reform der Schuldenbremse. Und zudem ist eben jetzt dieser ganze Bereich Militär und Verteidigung noch oben drauf gekommen, nach der Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, nach den Ankündigungen von Donald Trump, ist völlig klar, dass Europa erstmal alleine für seine Sicherheit wird sorgen müssen und das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Das heißt, diese beiden riesigen Themen, die kommen jetzt zusammen und die wird man nicht lösen können, indem man irgendwo versucht, im Haushalt irgendwo etwas einzusparen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich.
Wir klammern jetzt mal fürs Nächste aus, ob der alte oder der neue Bundestag auf eine Zweidrittelmehrheit kommt. Aber nochmal zum Konstrukt, das jetzt beschlossen wird. Nun sind jahrelang, jahrzehntelang ausgebliebene Investitionen in Autobahnbrücken und Brückenlegepanzer ja kein unabsehbarer plötzlicher Notfall. Welches Konstrukt kann man dann wählen, um Geld aufnehmen zu können? Denn Jahr für Jahr die Ausnahme von der Schuldenbremse beschließen, nur von ein weiches Herz der Karlsruher Richter hoffen? Oder muss man das im Grundgesetz ganz neu aufsetzen?
Nein, also den Weg über die Notlage, den wird man nicht oft gehen können. Der ist vorgesehen für Situationen wie bei Corona, also für eine Naturkatastrophe. Das konnte man auch machen im Fall jetzt der Ahrtal-Flutkatastrophe. Dafür kann man diese Notlagenklausel nutzen. Aber man kann die Notlagenklausel nicht nutzen, dass man sagt, oh, die geopolitische Lage hat sich verändert, wir müssen jetzt mal mehr für Verteidigung ausgeben und deswegen setzen wir Jahr für Jahr jetzt die Schuldenbremse aus. So geht das nicht. Da braucht man im besten Fall eine echte Reform der Schuldenbremse, also im Grundgesetz. Die zweitbeste Lösung wäre eben diese Lösung mit den sogenannten Sondervermögen. Aber auch die müssen im Grundgesetz festgeschrieben sein. Das heißt, so oder so braucht man eine Zweidrittelmehrheit.
Wie verhindert man rechtlich und auch politisch, dass das neu eingenommene Geld, besser gesagt das aufgenommene Geld, nicht zweckgerichtet eingesetzt wird, sondern dann überall Haushaltslöcher stopft oder vor Wahlen noch fröhlich an die politische Klientel ausgegossen wird?
Ganz zu verhindern ist das nicht. Da muss man ein Stück weit eben auf die Demokratie, auf politische Führung vertrauen. Aber wenn man jetzt eine Reform der Schuldenbremse machen würde, wo zum Beispiel im Grundgesetz dann drinsteht, Kredite sind in Ordnung, aber nur, wenn sie für Investitionen oder Verteidigung ausgegeben werden. So ein Satz, der ist dann erstmal nicht so einfach zu umgehen.
Aber man könnte mit einem zweiten Sondervermögen Bundeswehr den eigentlichen Verteidigungshaushalt viel schmaler halten, als man ihn halten müsste ohne Sondervermögen und hat dann im Etat mehr Luft für Sozialausgaben.
Das ist so. Und wie gesagt, da gilt es dann eben auch, politisch das zu verhindern, dass man eben dann diese Spielräume, die da entstehen könnten, nicht für konsumtive Staatsausgaben verwendet, zweckentfremdet, sondern für zukunftsorientierte Ausgaben. Ich nenne jetzt mal gerade Personalausgaben, die oftmals eben auch notwendig sind. Wenn man zum Beispiel die Bundeswehr besser ausstatten kann, dann ist das eine, mehr Panzer zu kaufen. Das kann man kreditfinanzieren, aber da geht es auch um Personalausgaben für die Bundeswehr. Das kann man nicht so leicht kreditfinanzieren. Das heißt, dafür wäre dann diese Möglichkeit, diese Mittel zu nutzen. Man kann auch über Bildung reden, man kann über vieles reden. Und da muss man eben politisch verhindern, dass diese Zweckentfremdung stattfindet.
Professor Jens Südekum, Volkswirtschaftler an der Universität Düsseldorf. Rechnerisch kommt nach der Bundestagswahl eine Koalition von Union und SPD auf eine Mehrheit der Mandate, ein Bündnis, das der Wahlsieger, die Union, anstrebt, erklärtermaßen zügig. Dem müssten aber erstmal erfolgreiche Verhandlungen mit den Sozialdemokraten vorausgehen. Erste Gespräche gab es gestern bereits. Was erhoffen sich die Hörerinnen und Hörer von NDR Info, also auch Wähler und Wählerinnen, jetzt von der Politik? Das wollten wir heute von Ihnen wissen. Und Charlotte Voss hat einige der Stimmen, die im Programm von NDR Info zu hören waren, heute zusammengefasst.
Guten Tag, mein Name ist Ilke Hamann und ich rufe aus Kiel an.
Hallo, mein Name ist Gregor Schulte-Siedentopf.
Ab 6 Uhr konnte angerufen werden und das Ergebnis der Bundestagswahl treibt die Menschen in Norddeutschland um. Gerald Hodel aus Bremen drückt aus, was viele denken.
Also wir sind jetzt nicht im Kindergarten, das kommt mir da so vor, in der Sandkiste. Jetzt sei lieb zu mir und dann sprechen wir miteinander. Es geht um das Land und dieses Land braucht eine stabile Regierung, auch gerade bei Erstarken der AfD. Und da erwarte ich, dass sich die CDU und die SPD jetzt schleunigst an den Tisch setzen und den Wahlkampf sein lassen und Lösungen suchen.
Das Kräfteverhältnis im Bundestag ist durchgeschüttelt worden. Stärkste Kraft ist die Union, gefolgt von der AfD, vor SPD und Grünen. Wie damit umgehen? Stefan Grabeder aus Mecklenburg-Vorpommern appelliert an Union und SPD, das Wählervotum ernst zu nehmen.
Egal wie man dazu steht, in einem gerüttelten Maß, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, auf Parteifarben bezogen, schwarz-blau. Und das muss Einklang finden, das muss ausgewertet und berücksichtigt werden.
Beate Sperling aus Niedersachsen interpretiert die etwas mehr als 20% für die AfD, die sich vor allem in den ostdeutschen Wahlkreisen durchsetzen konnte, als gesellschaftlichen Arbeitsauftrag.
Dass wir in den letzten 35 Jahren, dass es uns nicht gelungen ist, die Bundesländer zu integrieren in unser System, in unsere Demokratie.
Mit der AfD möchte keiner zusammenarbeiten. Auch Friedrich Merz hat das wiederholt ausgeschlossen. Susanne Alt aus Hannover meint,
man kann so viele Menschen, die die AfD gewählt hat, nicht einfach hinten rüberfallen lassen. Das ist undemokratisch. Ich wünschte mir, Herr Merz würde sich mit Frau Weidel an einen Tisch setzen.
Holger Kostmann aus Mecklenburg-Vorpommern bedauert, dass die konservative Mehrheit nicht zustande kommt, und appelliert an den vermutlich nächsten Bundeskanzler Merz.
Sofort loslegen. Die ganzen Umweltauflagen für Straßenbau etc. sofort auf den Prüfstand. Müssen wir eine Krötenzählung bei jeder Dorfstraße, müssen wir ein Wurzelgutachten etc. alles auf den Prüfstand. Weg, weg, streichen.
Dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt, ist das meistgenannte Sachthema. Wenn die wieder brumme, so der Tenor, würde sich vieles andere von selbst lösen.
Der Club of Rome hat schon bereits gewarnt davor, vor dem ökologischen Kollaps kommt der soziale Kollaps. Meiner Meinung nach muss diese Regierung dafür sorgen, dass wir eine soziale, solidarische Politik bekommen.
Ohne wirtschaftliche Leistung kann auch nicht unten was verteilt werden, sozusagen, an die, also Bürgergeld oder wie auch immer. Und da muss natürlich auch nachgeschärft werden. Das mit der Migrationspolitik ist ganz wichtig, das zu trennen zwischen Asyl- und Migrationspolitik. Da wird alles durcheinander geworfen.
Unter dem Eindruck mehrerer Gewalttaten, bei denen mehrere Menschen in Deutschland gestorben sind, war Migration in den Wahlumfragen ein heiß diskutiertes Thema. Für Horst Frank aus Mölln braucht es aber eine viel differenziertere, kenntnisreichere und sachlichere Diskussion.
Die Flüchtenden sind Menschen, sind Individuen. Sie haben Individualrechte, Flüchtlingskonvention, Menschenrechtskonvention. Und das droht doch alles beschädigt und über den Bach zu gehen. Nur weil man der AfD hinterherläuft. Die AfD muss aus meiner Sicht entlarvt werden.
Seit 3 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Und Deutschland ist nach den USA einer der größten Unterstützer Kiews. Wie weit soll die Hilfe gehen? Da sind Union und SPD nicht einer Meinung und auch die Hörer nicht.
Viele verkennen, dass die Grundlage für unsere Existenz hier Frieden in Europa ist. Ein ganz wichtiger Punkt. Und aus meiner Sicht müssen wir dafür sorgen, dass die Ukraine massiv militärisch unterstützt wird. Denn wir haben alle nichts davon, wenn Putin seinen Einflussbereich ausdehnt.
In unsicheren Zeiten steht Deutschland vor einem Wechsel. Und die Wählerschaft erwartet von der künftigen Regierung, das ist bei den Anrufern deutlich geworden, mehr Sachlichkeit, weniger parteitaktisches Klein-Klein. Anne Höhn formuliert es so.
Mein Wunsch an die neue Regierung ist, dass sie Kompromisse findet. Jeder muss bereit sein, einen Kompromiss zu machen. Und das habe ich in der Vergangenheit vermisst und deshalb ist auch die Ampelregierung kaputt gegangen.
Die Angst vor Donald Trump beherrscht die Welt. In den USA, bei Migranten, aber auch bei Bundesbeamten, in der Ukraine vor einem Hilfsentzug und einer Erpressung, Rohstoffe auszuliefern, in Europa wegen des Drucks, einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand in der Ukraine selbst zu schützen und sich beim Scheitern der russischen Invasion in den Weg stellen zu müssen. Und das ohne einen Platz am Verhandlungstisch. Nun war ein führender Europäer im Weißen Haus, um zu testen, woran man ist. Darüber habe ich mit Julia Kastein im Studio in Washington gesprochen. Was hat Emmanuel Macron im Namen Frankreichs oder Europas konkret im Umgang mit Russland und der Ukraine in Aussicht gestellt? Und ist das bei Trump angekommen, vielleicht sogar begrüßt worden?
Ja, Macron hat in Aussicht gestellt, dass die Europäer, bislang speziell die Franzosen und die Briten, bereit seien, Truppen zu stellen, um einen möglichen Frieden in der Ukraine zu sichern, wenn es je dazu kommt. Und Trump war davon auch sehr angetan, hat gleich erzählt, er habe ja mit Putin schon darüber gesprochen, genau, und er habe auch gar nichts dagegen. Das klingt jetzt aber alles erstmal sehr viel besser und substanzieller, als es dann bei näherer Betrachtung möglicherweise ist. Denn einmal hat Moskau das ja inzwischen mehr oder weniger dementiert, dass man mit europäischen oder NATO-Friedenstruppen einverstanden wäre. Und Macron hat auch gesagt, damit europäische Truppen eingesetzt werden können, brauche es eine zusätzliche Absicherung der Amerikaner. Was genau das bedeuten soll, das ließ er offen. Aber Trump hat ihm in dieser Hinsicht bislang auch noch nichts zugesagt. Dessen Haltung ist ganz verkürzt. Nach wie vor, glaube ich, er und Putin verhandeln die Sache und die Ukraine und die Europäer setzen sie um.
Wie ist denn Trump überhaupt mit Macron umgesprungen im Weißen Haus? Die beiden kennen sich ja aus ihrer beider Amtszeit eins. Und Macron glaubt ja, er ist sowas wie ein Trump-Versteher, vielleicht sogar ein Trump-Flüsterer.
Ja, Macron hat wirklich versucht, Trump, so gut es ihm mit seinem französischen Charme gelingen konnte, zu bezirzen. Er hat ihn immer wieder den lieben Donald genannt. Sie haben sich auch viel angefasst, diese beiden Männer, an den Händen. Und Trump umgekehrt sprach eben von seinem guten Freund Emmanuel. Er war ganz verzückt über dessen Äußerungen auf Französisch, was für eine schöne Sprache das sei. Aber Macron hat Trump schon auch widersprochen. Er hat nochmal ausdrücklich darauf verwiesen, dass Russland der Aggressor ist in diesem Krieg. Trump betreibt da ja schon seit einigen Tagen eine massive Täter-Opfer-Umkehr. Und er hat quasi auch einen Live-Faktencheck geliefert, als Trump nämlich mal wieder behauptet hat, dass die Europäer der Ukraine viel weniger Geld geben würden als die Amerikaner und noch dazu alles als Kredit und wie ungerecht das sei. Da hat Macron ihn freundlich, aber doch sehr bestimmt korrigiert und Trump hat das eben auch über sich ergehen lassen. Also Macron hat schon, glaube ich, ein ganz gutes Gespür im Umgang mit Trump, aber das heißt eben noch lange nicht, dass er damit gleich auch einen definitiven Platz für die Europäer am Verhandlungstisch aushandeln konnte, weil eben nach wie vor unklar ist, in welchem Format diese Verhandlungen überhaupt stattfinden und eigentlich ja noch viel wichtiger, inwieweit auch die Ukraine dort eingebunden wird.
Als nächstes kommt Keir Starmer nach Washington. Auch der hat sich für die Reise gerüstet. Das Vereinigte Königreich hat heute beschlossen, 2,5% des Bruttoinlandsprodukts und in 10 Jahren 3% für Verteidigung zu investieren. Reicht das Trump, auch wenn Friedrich Merz demnächst einen solchen Ausgabenplan vorlegt, den es noch nicht gibt? Oder wird Europa so oder so beiseite gewischt, weil es um höhere Interessen geht?
Ich glaube, die Frage ist ja auch, wofür reicht es? Ne? Es könnte Trump vielleicht ein bisschen beschwichtigen, aber ich glaube nicht, dass Deutschland sich damit sein generelles Wohlwollen erkaufen kann. Denn Trump, wie viele Amerikaner übrigens, finden eben, dass es höchste Zeit ist, dass die Europäer sich um ihre eigene Sicherheit kümmern und die auch finanzieren und sich nicht immer auf die USA verlassen. Also diese Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Deutschland, die sehen viele hier einfach als überfällig. Die könnten vielleicht dazu führen, dass man Europa insgesamt wieder ein kleines bisschen ernster nimmt als Mitspieler, aber ehrlich gesagt, eine große Kurskorrektur sehe ich da nicht. Wirklich ernst nimmt Donald Trump momentan nur Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping.
Die USA haben eine UN-Resolution zum 3. Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine eingebracht, in der Vollversammlung, später auch im Sicherheitsrat. Von Russlands Schuld ist darin nicht die Rede. Europäer haben nicht mit den USA gestimmt und umgekehrt. Die USA haben aber im Sicherheitsrat mit Russland gestimmt und in der Vollversammlung sogar auch mit Belarus und Nordkorea. Was ist das für ein Kurs und schlagen den auch alle Republikaner im Kongress ein und die Diplomaten der USA?
Bislang gibt es keinen großen Widerspruch, muss man sagen, seitens der Republikaner hier im Kongress. Was da hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, lasse ich mal dahingestellt. Aber es traut sich schlicht und einfach keiner, Donald Trump da explizit zu widersprechen. Das kommt, wenn überhaupt, nur in Halbsätzen oder ganz vorsichtigen Hinweisen. Auch der Außenminister Marco Rubio, der vielleicht in vielen Einzelfragen da ein bisschen anders agieren dürfte, hinter verschlossenen Türen vor allen Dingen, tut es eben genau dort und nicht in der Öffentlichkeit. Also da präsentiert die US-Regierung unter Donald Trump momentan noch eine sehr einheitliche Front.
Einschätzungen von Julia Kastein in Washington. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien sagt Wolfgang Ischinger, der Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz, Europa habe seit 2014, also dem Einmarsch auf der Krim, in einer Traumwelt gelebt.
Wir haben es unterlassen, in diesen letzten 10 Jahren die Europäische Union zu einem außenpolitisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch handlungsfähigen Akteur zu machen, der Respekt genießt. Also wenn Russland sagt, die Europäer brauchen wir nicht, wenn Donald Trump sagt, wozu brauche ich eigentlich die Europäer in dieser Phase, dann ist das ja ein blamables Zeichen dafür, dass es uns nicht gelungen ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich absolut überfällig. Es ist fast existenzbedrohlich für das Projekt des europäischen Einigungsprozesses, wenn die Europäische Union nicht beginnt zu lernen, dass neben dem klassischen, seit 70 oder fast 80 Jahren betriebenen Ziel der Integration ein zweites Ziel jetzt vor uns steht, nämlich dieses großartige europäische Integrationsprojekt gegen äußere Bedrohungen zu schützen.
Was aus Sicht von Ischinger dazu passieren muss, das hören Sie in unserem NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien in der ARD-Mediathek und ab 18.05 Uhr auch hier im Programm. Das waren die Themen des Tages auf NDR-Info am Dienstag.